Herzlich willkommen, liebe Hörer des Kreuzkirchen-Podcasts am 12.07.2020. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und durch diesen Podcast mit eurer Gemeinde verbunden seid. Wir möchten im Rahmen dieses Podcasts Gottesdienst feiern, den Heiligen Geist erleben und neue Impulse für die kommende Woche mitnehmen. Lasst uns gemeinsam Gott in unserer Mitte begrüßen. Ich bete und lade euch ein, das mit mir gemeinsam zu tun. Ja, Herr, ich möchte dir danken, dass wir heute wieder in dieser Form gemeinsam als Gemeinde verbunden sind und dass wir dich in unserer Mitte begrüßen können. Vater, du schenkst uns so viel, Tag für Tag. Wir können uns deiner Gegenwart gewiss sein. Vielen Dank für deine Bewahrung und für deinen Segen. Ich möchte dich bitten, dass du heute dein Wort ausschüttest über uns, dass wir dein Wort erleben können. Segne du alle, die heute beladen sind, denen es nicht gut geht, die mit Sorgen auf dein Wort hören. Schenk du einfach Erleichterung, schenk du Ermutigung und Zuspruch. Amen. Ja, heute in der Aufnahme und am Mikrofon sind für euch Britta Teutsch und Berthold Noack. Außerdem an der Technik wie immer der liebe Henrik. Guten Morgen, Berthold.
Hallo, liebe Britta, ich grüße dich.
Schön, dass du dabei bist. Wir werden heute eine Predigt von dir hören. Ich glaube, das ist Podcast für dich, wobei du ganz unerfahren in technischer Aufnahme und so weiter bist du nicht, oder?
In der Tat, das ist also meine erste Podcast-Aufnahme. Ich habe schon Andachten gehalten über Zoom und mache auch jede Woche Vorträge über Microsoft Teams, also Videoaufnahmen. Und wir produzieren ja auch Filme und insofern eben auch in Kameras reinsprechen mit solchen Sachen. Das ist nichts Ungewöhnliches für mich, sagen wir es mal so.
Ja, so bist. Wir beide sind Ferienbesetzung. Die Schüler haben seit ganz offiziell keine Schule mehr. Unser Pastor Andreas Ullner befindet sich ebenfalls im Urlaub. Und allen Hörern, die sich gerade irgendwie auf Achse befinden, wünschen wir Gott viel Erholung, kommt gesund und munter zurück. Zu Beginn des Gottesdienstes möchten wir gemeinsam ein Lied singen, und zwar Neues Leben.
Du hast mich erwählt, bereits von Anfang an. Jetzt habe ich dich gefunden und habe dich erkannt. Unverdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr, wie es einmal war. Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht. Ich höre jetzt auf, alles selbst zu tun. Ich darf in dir ruhen, ich ergreife alles, was du gibst. Lebe in der Wahrheit, die du mir zusprichst. Du gibst mir ein neues Leben, aus Gnade allein schenkst du mir ein neues Leben und verdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr. Mein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen, Jesus, du hast mich befreit. Ich bin nicht mehr derselbe, mein altes Leben ist vorbei. Ein neues hat begonnen in deiner Herrlichkeit. Leben und verdient bin ich ganz dein. Nichts ist mehr.
In der letzten Woche hatten wir wieder einige Geburtstagskinder und denen möchten wir auf diesem Wege ganz herzlich gratulieren. Wir wünschen euch als Gemeinde Gottes Segen und in Psalm 118, Vers 4 steht, und dieser Vers heute ganz speziell für euch, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und so wünsche ich euch, dass ihr jeden Tag mit dieser Zuversicht neu beginnen könnt, liebe Geburtstagskinder. Gottes Segen für euch. Alle organisatorischen Informationen zum derzeitigen Gemeindeleben und regelmäßigen Veranstaltungen könnt ihr in der Kreuzkirchenpost nachlesen oder auch auf unserer Homepage kreuzkirche-mainz.de finden. Eine organisatorische Bitte an alle, die die Live-Gottesdienste besuchen. Bitte plant für eure Ankunft genug Zeit ein. Durch die Abstandsregeln und das Führen von Anwesenheitslisten gibt es für das Begrüßungsteam einen erhöhten Mehraufwand. Seid bitte rechtzeitig vor Ort, um gemütlich und rechtzeitig mit dem Gottesdienst starten zu können. Besonders erwähnen und bewerben möchte ich eine Veranstaltung in der kommenden Woche. 14-tägig findet Kreuzkirche digital statt. Hier trifft sich die Gemeinde per Zoom, also online, jeder von zu Hause aus, um einem Vortrag zu lauschen. Diese Woche, Mittwoch, 19 Uhr ist es wieder soweit und wir werden einen Vortrag von Steve Gillen hören. Er ist Pastor der Willow Creek Community Church und er hält einen Vortrag zum Thema »Eine Krise ist nie Verschwendung«. Die Grundthese des Vortrags ist, eine Krise wird dich verändern, so oder so. Es ist möglich, sich zu isolieren und zynisch, verbittert, ängstlich zu werden. Oder es wachsen Früchte des Geistes. Krisen sind gefährlich und doch enthalten sie die größten Möglichkeiten zu wachsen. Aus der Krisenerfahrung seiner Gemeinden der letzten beiden Jahre entwickelt er 10 praktische Schritte. Der Vortrag ist spannend für alle, die in Krisen leiten müssen und sei es auch eine kleine Gruppe oder alle, die aktiv in der Krise nach Lösungen suchen wollen. Also nochmal den Termin, wer neugierig geworden ist, diesen Mittwochabend um 19 Uhr findet der Zoom-Vortrag mit Steve Gillen statt. Den Link zum Anmelden, den ihr eigentlich quasi nur anklicken müsst, findet ihr in der Kreuzkirchenpost. So mal, Berti, sag mal, hast du die Corona-App schon installiert?
Nein, Britta, ich habe die Corona-App noch nicht installiert.
Das kann ich ja kaum glauben. Okay, erzähl, warum?
Naja, sagen wir es mal so, ich bin ein bisschen vorsichtig, mir alles Mögliche aufs Handy zu laden. Bin wirklich vorsichtig an der Stelle und gut, mein Sohn sagt immer, Papa, mach dir keine Sorgen, die wissen sowieso schon alles von dir. Aber trotzdem, ich versuche das irgendwie ein bisschen zu regulieren, soweit es geht.
Okay, umso erstaunlicher. Wir lassen das einfach mal so stehen. Ich bin mal gespannt, wie du dann jetzt meine Hinführung zur Predigt findest. Denn das Thema Überwachung und Rückverfolgbarkeit generell scheint dir ja dann vielleicht nicht Bauchschmerzen zu machen, aber du sagst, okay, ich mache nur das Nötigste in dieser Form. Ich bin da eher so, meine Güte, ich habe eigentlich nichts zu verbergen, sollen sie mich doch abhören oder kontrollieren oder nachverfolgen, was interessiert das? Ich habe nichts zu verbergen. Der Gottesdienst heute trägt ein Gott, der mich sieht. Als ich klein war, gab es ein Kinderlied, die meisten von euch, und du kennst das bestimmt auch, in dem Lied hieß es, pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Ist ja eigentlich ein bisschen so wie, pass auf, welche Spuren du im Internet hinterlässt. Alles wird gesehen und kann im Zweifelsfall gegen dich verwendet werden. Viele meiner Bekannten kennen dieses Lied und verbinden damit im Nachhinein unangenehme Gefühle von einem Gott der totalen Überwachung, einem Gott mit erhobenem Zeigefinger. Mal sehen, was du für ein Gottesbild innerhalb deiner Predigt heute für uns bereithältst. Ein Gott, der mich sieht, ist hierfür das Thema und ich wünsche dir für die Predigt Gottes Segen. Ich lese den heutigen Predigttext aus 1. Mose 16, 1 bis 16. Abraham und Sarai konnten keine Kinder bekommen, da Sarai unfruchtbar war. Eines Tages schlug sie ihrem Mann vor: Du weißt, dass der Herr mir Kinder versagt hat, aber nach dem geltenden Gesetz kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken. Darum überlasse ich dir meine ägyptische Magd Hagar. Vielleicht werde ich durch sie doch noch Nachwuchs bekommen. Abraham war einverstanden und Sarai gab ihm die Ägypterin Hagar zur Nebenfrau, die ihr als Sklavin diente. Sie lebten zu der Zeit schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar wusste, dass sie ein Kind erwartete, sah sie auf ihre Herrin herab. Da beklagte Sarai sich bei Abraham: Jetzt, wo Hagar weiß, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Dabei war ich es, die sie dir überlassen hat. Du bist schuld, dass ich jetzt so gedemütigt werde. Der Herr soll entscheiden, wer von uns beiden im Recht ist. Sie ist dein Eigentum, erwidert Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit ihr, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur und fragte sie: Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortet sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du bist schwanger und du wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Dein Sohn wird wie ein wildes Tier sein, das niemand bändigen kann. Er wird mit jedem kämpfen und jeder mit ihm. Voller Trotz bietet er seinen Verwandten die Stirn. Da rief Hagar aus: Ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte: Du bist der Gott, der mich sieht, El-Roi. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt bekanntlich zwischen Kadesh und Beret. Hagar ging wieder zurück. Sie bekam einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war zu der Zeit 86 Jahre alt.
Ja, vielen Dank, Britta. Ja, mit 86 Jahren noch ein Kind zu zeugen, das muss man mögen. Oder die Not muss groß sein. Offensichtlich war die Not im Hause Abraham sehr groß. Es fehlte der Nachfolger und die Jahre gingen dahin. Sarai merkte, dass die Hoffnung auf eine Schwangerschaft immer geringer wurde, ja, ausgeschlossen schien, obwohl Gott die Zusage auf einen Nachfolger gegeben hatte. Was sich dann zuträgt, ist geradezu haarsträubend. Abraham soll mit ihrer Sklavin ein Kind zeugen. Wir würden heute sagen, Hagar sollte Leihmutter werden. Nach damaliger Rechtslage konnte das Problem mangelnden Nachwuchses dadurch gelöst werden, dass eine Leihmutter das Kind im Schoß einer anderen Frau gebiert. In diesem Falle wurde das Kind als Kind der anderen Frau anerkannt. Und das war auch die Idee. Sarah litt unter ihrer Kinderlosigkeit. Nachwuchs hatte in der damaligen Gesellschaftskultur eine viel höhere Bedeutung als in unserer heutigen westeuropäischen Gesellschaft. Deshalb war Kinderlosigkeit für eine Frau in der damaligen Zeit gleichbedeutend mit Bedeutungslosigkeit und Nutzlosigkeit für den Familienclan. Es war ein Makel. Ein Makel, den jeder kannte. Es war ein Makel, der durch nichts anderes als nur durch ein Kind beseitigt werden konnte. Hagar war jung und sie sollte statt Sarai den Nachfolger zur Welt bringen. Das hört sich erstmal harmlos an, aber was bedeutet das eigentlich für Hagar? Wahrscheinlich wurde sie nicht mal gefragt, ob sie den Geschlechtsverkehr mit Abraham vollziehen wollte. Sie musste tun, was man ihr auftrug, was man von ihr verlangte. Sie war Eigentum einer anderen Frau und so wurde sie auch benutzt. Das muss demütigend für Hagar gewesen sein. Ein Mensch ohne Rechte und ohne Würde. Anhand ihrer späteren Reaktion auf die Schwangerschaft und die darauf geringe Wertschätzung ihrer Chefin lässt daraus schließen, dass sie sich genauso wohl gefühlt haben muss. Andererseits war Abraham nicht irgendein Wald- und Wiesenhirte. Er war der Clanchef. Von ihm ein Kind zu bekommen, veränderte ihre Stellung im Clan. Das wusste sie. Als sie ihre Schwangerschaft bemerkte, stieg sie von einer unbedeutenden ägyptischen Sklavin zur Nebenfrau auf und wurde zu einer wichtigen Person im Familienverband. Sie stellte Abrahams Nachfolge sicher. In dieser Position war sie nun mit einmal von Bedeutung und das ließ sie Sarai spüren. Das hört sich sehr nach Rache für vorherige Demütigung an. Ein Phänomen übrigens, das wir vielfach in der Geschichte der Menschheit immer wieder finden, beispielsweise in der Französischen Revolution oder bei der Beendigung der Apartheidspolitik in Südafrika. Immer dann, wenn die Unterdrückten Bedeutung gewinnen, werden sie schnell zu Unterdrückern. Doch Hagar hatte sich verrechnet. Sarai war die Chefin und Hagar nur die Nebenfrau, die Leihmutter. Jetzt wurde Tacheles geredet und Hagar in ihre Schranken gewiesen. Jetzt führte Sarah ein strenges, hartes Regiment. So hart, dass Hagar floh. In einer Flucht sah Hagar den einzigen Ausweg zur Lösung ihres Problems, das sie nebenbei erwähnt selbst verschuldete. Flucht und Flüchtlinge sowie Flüchtlingspolitik sind gewohnte Themen, die wir fast täglich in den Medien präsentiert bekommen. Die Not der Menschen, die sich aufmachen und fliehen, um an anderer Stelle ein besseres Leben zu führen, werden uns fast täglich vor Augen geführt. Aber nicht jede Flucht führt automatisch zum ersehnten Ziel. Hunderttausende von Menschen fristen ihr Dasein unter menschenunwürdigen Bedingungen in Flüchtlingslagern oder kommen im schlimmsten Fall auf der Flucht um. So auch Hagar. Sie flüchtete in die Wüste und gelangte noch zu einer Wasserstelle. Um sie herum nur Wüste. Und Wüste bedeutet Tod. Nur diese Wasserstelle erhält sie am Leben. So ist diese Wasserstelle der Ort, an dem Gott Hagar findet. Er hätte sie überall finden können, vielleicht in der Wüste. Er hätte sie auch vor der Flucht im Lager ansprechen können. Nein, er findet sie an dieser Wasserstelle. Fast sinnbildlich für Christus und den Heiligen Geist, der das Wasser des Lebens ist. Christus selbst gibt im Johannesevangelium den Hinweis, dass der Heilige Geist eine Quelle lebendigen Wassers für denjenigen ist, der an ihn glaubt. Und eben an so einer Wasserquelle kommt Hagar zur Ruhe. Dort findet ihre Flucht zunächst ein Ende und sie kommt zur Ruhe. Und in dieser Ruhe begegnet ihr Gott. Gott findet Hagar. Nur derjenige findet, der etwas sucht. Offensichtlich sucht Gott diese unbedeutende ägyptische Sklavin. Und das ist spannend. Denn die ägyptische Sklavin hatte keinerlei Bedeutung für den Plan, den Gott mit Abraham beabsichtigte. Isaak war der Nachfolger. Hat Gott etwa auch einen Plan mit Hagar? Ja, können wir so weit gehen zu sagen, dass Gott möglicherweise einen Plan mit allen Menschen hat? Machen wir einen kurzen Zeitsprung und hören wir einmal hinein, was der Prophet Amos im 9. Kapitel zu sagen hat. So spricht der Herr: Glaubt ihr Israeliten wirklich, ihr werdet besser als die Äthiopier? Es ist wahr, ich habe euch aus Ägypten befreit. Aber genauso habe ich die Philister aus Kreta herausgeführt und die Syrer aus Kir. Donnerwetter, das ist interessant. Davon wussten wir ja noch gar nichts. Gott hat offenbar nicht nur einen Plan mit den Israeliten. Er offenbart sich als der Gott der Menschen. Ihm ist offensichtlich kein Volk gleichgültig, selbst dann nicht, wenn sie ihn nicht kennen. Ihm ist kein Mensch gleichgültig, auch eine ägyptische Sklavin nicht. Dann ereignet sich etwas sehr Merkwürdiges. Selbst gibt dem Kind einen Namen. Ismael soll der Junge heißen. Das bedeutet übersetzt, Gott hört. Hagar hat sich nicht nach einem Leben als Sklavin gesehnt. Sie wurde verkauft, benutzt, ausgebeutet und nur noch gedemütigt. Sie wird dieses Leid geklagt haben und wir wissen nicht, ob sie es dem Gott Abrahams geklagt hat. Aber was wir wissen, ist, dass Gott sie hört. Und das drückt der Name ihres Sohnes aus. Gott hört. Ismael, so wird uns im 1. Mose 25 berichtet, wird der Stammvater der Wüstensöhne, der Araber. Das Wort Araber bedeutet Wüste und Ismael wächst in der Wüste auf und bleibt auch dort. Auch die Ismaeliten werden wie die Juden in 12 Stämme eingeteilt. Hier findet sich eine bemerkenswerte Symmetrie beider Völker, die bis auf den heutigen Tag gemäß der Verheißung keinen Frieden miteinander finden. Und all das offenbart Gott Hagar an dieser Wasserstelle. Gott selbst verheißt Hagars Nachkommen, den Arabern, diese Araber zu segnen und zu einem großen Freund zu machen. Ich finde das eine großartige, ja erlösende Botschaft. Mal Hand aufs Herz. Die Idee mit Hagar, ein Kind zu zeugen, war doch die blödeste Idee der Menschheitsgeschichte. Hätte sich Abraham mit Hagar nicht eingelassen, hätten wir heute ein Dutzend Probleme weniger. Mit Hagar ein Kind zu zeugen, war ein Fehler. Ja, noch mehr. Es war Misstrauen gegenüber Gott und seinen Zusagen. Gut, es ist leicht gesagt, weil man nicht selbst in der Situation steht. Und dennoch, es war ein Fehler. Aber Gott ist souverän. Er verdammt weder Abraham noch Hagar wegen dieses Fehlers. Ganz im Gegenteil. Gott segnet und fängt neu an. Fehler im Leben eines Menschen bedeuten nicht das Ende, sondern Gott kann hier neu anfangen. Scheitern heißt nicht das Ende, sondern Gott ist mit Gott zusammen beginnt ein neuer Anfang. Das ist wohl das Großartigste und Wunderbarste an Gott, dass er aus unseren Fehlern und unserem Scheitern dennoch etwas Großartiges entstehen lassen kann. Und das finde ich erlösend und das macht Hoffnung. Und in diesem Moment spürt diese unbedeutende Frau, dass nicht ein gewöhnlicher Mann vor ihr steht, sondern Gott selbst. Gott sieht Hagar. Sie spürt, dass Gott sie nicht übersieht, sondern sie wahrnimmt, sie ansieht und Interesse an ihr hat. In diesem Moment wird Hagar zu einer angesehenen Frau. In diesem Moment, in dem Gott diese Frau ansieht, verleiht er ihr Bedeutung und Wert. Wie viele Menschen hungern danach, angesehen zu werden? Warum posten so viele Menschen ihre Bilder auf Facebook? Warum tun sie das? Weil sie gesehen werden wollen. Weil sie angesehen werden wollen. Wir möchten gerne angesehene Männer und angesehene Frauen sein. Denn das verleiht uns Würde. Gott nimmt jeden Menschen wahr. Er ist der Gott, der Menschen sieht. Er sieht die Not Abrahams und Sarahs genauso wie Hagars Not. Gott sieht Kain und Abel. Gott sieht Hiob und sieht Jona auf der Flucht. Gott sieht David bei seiner Schafherde, Daniel in der Löwengrube und Jeremia in der Zisterne. Und auch durch die Augen Jesu sieht Gott Petrus, Nikodemus und Zachäus und den blinden Bartimäus, der um Hilfe ruft. Gott sieht die blutflüssige Frau, den reichen Jüngling und den todkranken Sohn des königlichen Beamten, den Zöllner und die Pharisäer. Und er sah auch die Verbrecher neben sich am Kreuz. Gott sieht dich und mich und es ist kein strafender Blick. Gott sieht mit den Augen der Gnade und der Barmherzigkeit. Es sind die Augen, die die Menschen suchen und sie zum Heil bringen wollen. Wenn du diesen Podcast jetzt hörst, dann mach dir bitte einmal klar, dass Gott dich ansieht und du dadurch eine angesehene Frau oder ein angesehener Mann wirst. In Gott finden wir Bedeutung und Ansehen. Und wenn du glaubst, dass du deine Würde verloren hast, weil etwas in deinem Leben schiefgegangen ist oder du einen Fehler gemacht hast oder vielleicht ein Lebenskonzept nicht aufgegangen ist, dann gibt dir Gott deine Würde wieder zurück. So ist Gott zu uns Menschen. Und so macht Gott sich auf und sucht Hagar und findet sie an dieser Wasserstelle. Gott spricht sie, als sie ist. Er weiß um ihre Flucht, er weiß um ihre Fehler, aber er macht dir keine Vorwürfe, sondern stellt das therapeutisch. Hagar, du Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Woher kommst du und wohin gehst du? Mich hat diese Frage umgehauen. Diese Frage ist nachdenkenswert. Woher komme ich eigentlich? Was ist meine Vergangenheit? Und wohin gehe ich? Was ist meine Zukunft? Das Ende, Moment, in dem sie zur Ruhe kommt, ist eine Zäsur zwischen ihrer Vergangenheit mit all den Demütigungen und auch ihren Fehlern und dem, was in Zukunft passieren wird. Die Zukunft ist in diesem Moment nicht festgeschrieben. Hagar hätte sich auch anders entscheiden können, aber Gott macht ihr Mut. Er bietet ihr eine Perspektive. Er schickt sie zurück und zeigt ihr, wie sie ihr Problem lösen kann. Auch wir sind häufig auf der Flucht. Und ich meine jetzt nicht unsere iranischen und afghanischen Brüder und Schwestern. Ich meine dich und mich. Ich meine uns. Dem Alltag entfliehen, das kennen wir doch alle. Unsere Flucht ist häufig, die wir antreten, ist häufig subtil und unterschwellig. Nun ist Flucht für sich genommen erstmal nichts Verkehrtes. Ja, es kann sogar das Leben retten. Woher kommt also Flucht? Flucht ist eine Stressreaktion. Menschen können auf Stress unterschiedlich reagieren. Entweder mobilisiert Stress uns zum Kampf oder führt uns zur Erstarrung oder eben zur Flucht. Diese drei Reaktionsformen sind möglich. Flucht ist zunächst nur eine Reaktion auf Stress und damit nichts Negatives. Aber Flucht ist nicht immer und in jeder Situation gut. Und manchmal kann Flucht eben auch schädlich sein. Bei mir geht das beispielsweise so. Wenn ich zu Aufgaben keine Lust habe, urplötzlich, ich kann es gar nicht erklären, urplötzlich werden Vorgänge, bekommen andere Vorgänge eine enorme Bedeutung. Ich flüchte mich in andere Arbeit und schiebe so die Erledigung meiner Aufgaben vor mich her. Ich kenne auch andere Fluchtversuche, beispielsweise Frustessen oder Netflix. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, durch die wir unsere Herausforderungen entfliehen wollen. Man kann sich beispielsweise mit Musik volldröhnen, in Tagträume versinken oder mit der Spielkonsole stundenlang in Traumwelten fliehen. Entscheidend ist wohl, dass wir einen Punkt finden, an dem wir zur Ruhe kommen. Ähnlich wie Hagar an der Wasserstelle zur Ruhe gekommen ist. In diesem Moment der Ruhe begegnet uns Gott. Das ist der Moment, in dem Gott uns zeigen kann, dass er uns wahrnimmt. Dass er der Gott ist, der uns gnädig ansieht. Als Hagar erkennt, dass Gott sie ansieht, gibt sie ihm einen Namen, El-Rui, der Gott, der mich sieht. Obwohl dieser Name das Wesen Gottes wie kein anderer Name beschreibt, ist es die einzige Stelle im Alten Testament, an der dieser Name auftaucht, El-Rui. Vielleicht kannst du diesen Namen in die nächste Woche oder sogar in die nächste Zeit mitnehmen. El-Rui, der Gott, der mich sieht. Und ich wünsche dir, dass du aus diesem Namen die Kraft für deine vor dir liegenden Aufgaben findest und dass möglicherweise Fluchtversuche aufhören. Ich wünsche dir, dass du in diesem Namen El-Rui zum Bewusstsein findest, eine angesehene Frau und ein angesehener Mann zu sein. Gott mit dir.
Wow, danke Berthold. Da draußen ist ein Gott, der mich mit verliebten Augen anschaut. Er schaut euch mit verliebten Augen an und ich glaube, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind vom Podcast, dann gehe ich erstmal eine Runde spazieren und lass mich von ihm finden und treffe ihn und lass mich von ihm einfach mal so annehmen, wie ich bin. Lasst uns auf diese Predigt, auf diese Zusage antworten in der Lobpreiszeit. Wir singen jetzt zwei Lieder gemeinsam.
Ins Gnadenmeer.
mich auf. Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe. Wenn ich mich auch verirre, richte ich meine Augen zu dir, Herr des Alls. So wunderschön, hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe an. So weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich. Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an. Deine Liebe. denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich, und nun schau ich auf dich, Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bete und ich ruf, ich will dich kennen, Herr.
Glaubt an die Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes. Denn der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Mit diesem Frieden sende ich euch in die vor uns liegende Woche. Erzählt den Menschen, die euch begegnen, welch großartiger Gott sie sucht und sieht mit den Augen der Barmherzigkeit. So sende ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Mir das Glück, wohin ich gehe, da führt kein